Brigitte, wir haben ja schon ein paar wilde Sachen gemacht mit der dritten Gewalt, sind mit dem Podcast auch Events auftreten, haben live vor Publikum aufgezeichnet, haben Gäste im Studio gehabt oder sind auch schon mal ins Gefängnis gegangen. Heute haben wir nochmal eine Premiere mit dem bisher wahrscheinlich jüngsten Publikum. Wir sind live am Gymnasium Lerbermatt in Köniz. Hallo miteinander. Das ist heute ein stressiger Tag, Brigitte. Von wo kommst du gerade?
Ich komme gerade von einem Militärstrafprozess in Aarau und habe leider durch diese Eröffnung verpasst, dass ich pünktlich da in Köniz bin.
Du weißt gar nicht, wie es ausgegangen ist jetzt?
Nein, ich platze vor Neugier und ich werde nachher am Gerichtspräsidenten anrufen und fragen, ob der arme Beschuldigte einen Leutnant, der einen Verkehrsunfall gebaut hat, was er für eine Strafe aufgebrummt bekommen hat. Ich werde es erfahren.
Wir haben ja auch schon über Militärgericht berichtet in unserem Podcast. Also es war in der Folge Militärmarsch ins Koma. Wer die mit nachlose, die spielt es weiter unten im Podcast-Feed. Wir schauen heute zusammen aber einen anderen Fall an. Es geht um einen Raubüberfall mit einem erschreckend jungen Täter.
Ja, es war eigentlich eine Bande. Ich schreibe im Text von einer Dreierbande. Und sie sind alle 13 Jahre alt gewesen und auch das Opfer, das sie ausgenommen haben, war 13 gewesen. Es war ein Delikt unter Gleichaltrigen gewesen, die sich aber nicht kennt haben. Das muss man betonen.
Mhm. Wo befinden wir uns? Wo in der Schweiz?
Wir sind, wie so oft, in der Stadt Zürich. Und zwar in einem Tram. Unser Opfer, der eine 13-jährige junge Mann, ist im Tram Richtung Hauptbahnhof Zürich gefahren. Und hat dort AirPods in den Ohren gehabt, hat wahrscheinlich Musik gehört. Und dann ist es zu einer sehr unangenehmen und bedrohlichen Begegnung gekommen in dem Tram innen.
Was ist passiert?
Er ist so eigentlich nichts ahnend in dem Tram gesessen und da kommen plötzlich drei andere junge Männer auf ihn zu, die später ins Tram eingestiegen sind und laufen direkt auf ihn. Auf dort, wo er gesessen ist. Und wie gesagt, er hat ihn nicht gekannt, sie haben ihn nicht gekannt. Und einer von dieser, ich sage jetzt einmal Dreierbande, ist ein bisschen salopp, aber so können wir sie auseinanderhalten. Einer von dieser Dreierbande hat aus einer Tasche ein Klappmesser genommen und hat das so bedeutungsschwer von seinem Opfer, sage ich, auf und zu geklappt. Einfach zum zeigen, hey, schau mal, was ich da habe.
Also ein Drohgest?
Er hat wollen, dass sein Opfer eingeschüchtert und verängstigt worden ist. Und das ist auch tatsächlich gelungen.
Das ist ja, glaube ich, wirklich ein Problem, dass Kinder und Jugendliche Messer dabei haben, auch in der Schule. Also ich habe mal schnell nachgeschaut, es gibt eine Studie von der ZHW, die ergeben hat, dass jeder fünfte männliche Jugendliche zumindest selten ein Messer dabei hat. 6% geben auch, dass sie häufig ein Messer auf sich tragen. Also so auch eine jetzt von dieser Dreierbande, die du erzählt hast. Die haben die anderen 13-Jährigen eingeschüchtert, haben aber noch nichts von ihm wollen, oder? Noch nicht?
Nein, im Tram selber haben sie eigentlich nicht mehr gemacht als die Drohung, was übrigens schlimm genug ist und auch schon könnte bestraft werden. Also ich würde das niemandem empfehlen.
Was wäre der Straftatbestand da?
Ich hätte jetzt, ich sage jetzt aus dem hohlen Bauch raus, das wäre Drohung. Also wenn jemand vor dich hinsteht und darf so das Messer auf und zu klappt, das reicht, um das als eine Drohung einzustufen. Und in unserem Fall ist es dem 13-Jährigen immerhin noch gelungen, auszusteigen aus dem Tram. Er ist in den Bahnhof, in den Hauptbahnhof Zürich. Aber die Dreierbande ist ihm gefolgt. Und die haben ihn dann wirklich gestellt im Bahnhof, sind vor ihm hingestanden. Und der eine, der vorher mit dem Messer geblufft hat, hat ihm gesagt, ja, du weißt schon, was passieren kann, gell? Und dann haben sie von ihm verlangt, dass er erstens die AirPods ausliefert, der Bande, und auf die Tasche, alles, was er auf sich dreht hat. Und das Opfer, der 13-Jährige, hat angefangen zu brüllen, hat wirklich Angst gehabt und hat den Räuber alles gegeben, was er gehabt hat. Und die sind dann im Bahnhof davon marschiert mit ihrer Beute.
Aber dann gibt es eine überraschende Wendung. Ja, sie hauen nicht ab mit dem Diebesbruch.
Nein, das ist eigentlich eine sehr schöne, ja, ein schöner Teil von dieser eigentlich sehr schlimmen Geschichte. Also die drei 13-jährigen Räuber marschieren davon, haben eigentlich den Raubüberfall erfolgreich zu Ende gebracht. Und irgendwie hat sie schlechte Gewissen gepackt. Also sie sind nicht weit gelaufen und dann kehren sie um und geben ihrem Opfer alles zurück, was sie kurz vorher erbeutet haben. Das ist eigentlich, muss ich sagen, eine schöne Geste, kommt ein bisschen spät, also gescheiter hat das Ganze nicht gemacht. Sie haben einfach das Pech gehabt, dass sie beobachtet worden sind. Und zwar beobachtet, wo sie ihr Opfer eingeschüchtert haben und alles ihm abgenommen haben.
Was Glück für die 13-Jährige, die ausgeraubt worden
ist. Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Eigentlich ist es auch Glück für die 3 Räuber, dass man sie beobachtet hat. Aber das können wir nachher noch ausführen. Auf jeden Fall haben Passanten das gesehen und haben die Polizei informiert. Und die Polizei hat nicht lange gebraucht, bis sie die 3 kleinen Räuber entdeckt hat. Sie haben alle 3 festgenommen. Und der eine, der mit dem Messer geblufft hat und droht hat, der ist tatsächlich auch in Polizeihaft gekommen.
Also, das war wie der Haupttäter, kann man das so sagen?
Ja, würde ich jetzt sagen. Sich der am meisten oder das Schlimmste gemacht hat. Ich finde die beiden anderen auch schlimm, ehrlich gesagt. Aber die haben immerhin nicht mit dem Messer rumgefuchtelt. Aber der mit dem Messer in der Tasche, der musste einen Tag lang in Haft, bevor er dann zur Jugendanwaltschaft gekommen ist.
Also einen Tag lang in Haft, in einer Zelle, in einer Polizeizelle mit 13. Schon noch happig.
Ja, das könnte im allerschlimmsten Fall wahrscheinlich schon vorher passieren. Also das Jugendstrafrecht fährt schon mit 10 Jahren an. Also Worst Case ist, dass 10-Jährige etwas ganz Schlimmes begönnt und eingesperrt werden. Das hat es schon gegeben. Auch übrigens über einen Fall, wo wir schon mehrere Podcast-Folgen hatten, darüber, der Brian Keller, der ist mit 10 das erste Mal in Handschellen gefesselt worden und auch in eine Zelle eingesperrt. Also das ist aber extrem umstritten, wirklich, ob man so Kinder in dem Alter mit 10 soll einsperren, ob das sinnvoll ist. Aber es kommt hin und wieder vor, das muss man sagen. Und das ist auch ungewöhnlich. Es gibt wenig Länder, wo Kinder schon ab 10 in die Fänge vom Jugendstrafrecht geraten. Da ist die Schweiz eigentlich sehr streng.
Mhm. Bevor wir das noch vertiefen und bevor wir auch darüber reden, was mit dem 13-Jährigen dann weiter passiert ist, wollen wir noch kurz einen Unterbruch machen und darüber reden, wieso dass du überhaupt von dem Fall weißt, Brigitte. Ich habe ja gelernt, Gerichtsverhandlungen in der Schweiz, die sind grundsätzlich öffentlich. Da können alle vorbeigehen und zuschauen. Aber wenn es um Jugendliche geht, ja eigentlich nicht, oder?
Das ist wirklich absolut korrekt ausgedrückt. Es gibt fast keine Gerichtsverhandlungen mit jugendlichen Straftäterinnen oder Straftätern, wo Publikum oder wo Journalistinnen zugelassen sind. Die sind im Regelfall nicht öffentlich, um die jugendlichen Täter, Täterinnen zu schützen. Aber es gibt eine Ausnahme in der Jugendstrafprozessordnung, dass man es doch könnte öffentlich machen. Nur kennt das kein Mensch, die Ausnahme. Es gibt sogar Jugendanwältinnen, die das nicht kennen. Also die Chance, dass man an einen öffentlichen Jugendstrafprozess gehen kann, ist sehr, sehr klein.
Kannst du die ganz kurz umreissen, die Ausnahme?
Prozess gegen jugendliche TäterInnen sind dann öffentlich, wenn es ein grosses öffentliches Interesse gibt, auf zu wissen, wie der Fall geklärt wird. Und wenn es nicht der Interesse vom Jugendlichen krass entgegensteht. Also, das tut man dann wie so ein bisschen abwägen. Gibt es ein grosses öffentliches Interesse und schadet es am Schluss einem jugendlichen Delinquent nicht mehr, als es nützt? Weil das Jugendstrafrecht hat wirklich ein ganz grosses Ziel, dass die Jugendlichen nicht eine Kriminalkarriere startet. Alles steht unter dem Stern.
Über das reden wir auch nachher noch
vertieft. Darum sind die Prozesse auch nicht öffentlich. Das muss man sagen. Es ist wirklich auch, es ist ein bisschen ein Täterschutz, kann man sagen. Es ist zum Schutz von den Jugendlichen, die verurteilt werden. Die sollen nachher die Chance haben, wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
Und wieso weisst du denn jetzt von dem Fall? Ist das so ein Ausnahmefall gewesen? Wahrscheinlich nicht.
Nein, das ist in zweifacher Hinsicht ein anderer Fall. Also erstens, wir tun in dem Artikel, der unserem Podcast zugrunde liegt, eigentlich über zwei Fälle, werden die zwei Fälle verhandeln. Wir reden jetzt hier über den Tramfall. Und in beiden Fällen ist es zu einem Strafbefehlsverfahren gekommen. Also da hat es gar keine Gerichtsverhandlung gegeben. Das ist so ein Schnellverfahren für kleinere Delikte. Das ist auch bei dem 13-jährigen Räuber mit dem Messer im Tram. Der ist per Strafbefehl verurteilt worden. Aber auch die sind eigentlich in der Regel nicht einsehbar. Ich habe damals, als ich wieder mal erklären wollte, was Jugendstrafrecht eigentlich ist in der Schweiz und auch zeigen, dass es gut funktioniert und wie es funktioniert, bin ich zu der Zürcher Jugendanwaltschaft und habe gesagt, ich möchte mal ein paar Entscheide lesen, die ihr gefällt habt. Und dann haben sie mir Einsicht gegeben in einer Reihe von Entscheiden und ich habe mich dann für die zwei entschieden, die Basis sind von dem Artikel und hat zusätzlich noch mit dem Jugendanwalt ein Gespräch geführt, dass ich doch noch ein paar Hintergrundinformationen bekomme. Aber das ist jetzt mehr schon als Journalistin möglich gewesen. Das könnte jetzt breitere Publikum nicht einfach machen.
Jugendanwaltschaft, das ist ja ein Begriff, ich glaube, den haben alle schon mal gehört. Aber kannst du erklären, Brigitte, was ist das eigentlich?
Es ist eigentlich das Gleiche wie die Staatsanwaltschaft im Erwachsenenstrafrecht, nur eben, dass die spezialisiert sind auf jugendliche Täterinnen und Täter und dass die als Basis das Jugendstrafrecht haben. Da gibt es ganz separate Normen und Gesetze. Also es gibt das Jugendstrafrecht und den Jugendstrafprozess. Also das wird ganz anders gehandelt. Also
es ist wie eine Doppelung vom normalen Strafrecht. Gibt es denn noch eine zweite Version?
Es ist wie eine Parallelversion für die Jugendlichen. Und der Jugendanwalt, der hat eigentlich den Job, zu prüfen, was passiert ist. Also auch zu untersuchen, was wirft man dem Jugendlichen vor? Kann man das beweisen? Und dann entscheidet er, tun wir jetzt bestrafen, gibt's nur eine Massnahme, gibt's beides, Straf und Massnahme. Und, aber was ganz wichtig ist, und das gibt's nur bei der Jugendanwaltschaft leider, das gibt's bei den Erwachsenen nicht, der Jugendanwalt schafft immer mit einer Sozialarbeiterin oder mit einem Sozialarbeiter zusammen. Das sind wie interdisziplinäre Teams, die gemeinsam probiert herauszufinden, was müssen wir jetzt machen, dass die Jugendlichen wieder auf den richtigen Weg kommen. Also, wie verhindern wir, dass die weiterhin kriminell werden und in die Mühle der Strafjustiz geraten?
Die Jugendanwaltschaft kommt jetzt auch im Fall von unserem 13-Jährigen ins Spiel. Das ist direkt nach dem Tag in Polizeihaft, wo die dann nachher dazukommen?
Das geht sehr schnell, so schnell wie nur möglich. Also man will eigentlich die Jugendlichen möglichst fernhalten, so von diesen Polizei- und Strafverfolgungsinstitutionen. Die sollen wirklich separat und gesondert bearbeitet werden. So schnell wie möglich werden die der Jugendanwaltschaft zugeführt.
Also in dem Fall ein Jugendanwalt oder Jugendanwältin zusammen mit Sozialarbeiterin, auch in den 13-Jährigen. Was haben denn die besprochen oder entschieden?
Ja, die haben mal geschaut, was liegt vor, was hat er gemacht. Da hat es eigentlich nicht viel zu untersuchen gegeben. Es ist alles eingestanden gewesen. Aber was sich jetzt in dem konkreten Fall der Jugendanwalt und Sozialarbeiterin gefragt haben, ist, wie ist es möglich, dass ein 13-Jähriger, der bis jetzt noch nie in Kontakt gekommen ist mit Polizei oder Strafverfolgung, also der noch nie aufgefallen ist.
Es war unbeschuldet bis jetzt.
Ja, er hat ein völlig unauffälliges Leben geführt. Wieso zückt er plötzlich in einem Zürcher Tram ein Messer? Wieso bedroht er plötzlich einen Gleichaltrigen und raubt ihn aus? Was ist da passiert? Und darum haben sie entschieden, obwohl es ja eigentlich ein kleiner Fall ist, dass sie da ganz genau hinschauen müssen. Und ganz genau hinschauen heisst, dass sie wirklich das ganze Umfeld abklärt. Also
hinschauen heisst, es gibt Gespräche mit den Eltern, mit der Schule.
Es gibt nicht nur Gespräche, es gibt dann auch Reaktionen, Massnahmen. Also jetzt bei unserem 13-Jährigen haben die Jugendanwaltschaft und die Sozialarbeiter, die haben herausgefunden, dass es ihm an Struktur fehlt, dass es in der Familie, die eigentlich intakt ist, das hat alles funktioniert, aber dass es dort zu wenig Regeln gibt und dass der Jugendliche wirklich verloren und haltlos war. Und sie haben den Eindruck gehabt, der braucht mehr Struktur.
Also die Jugendanwaltschaft macht die Abklärungen im Umfeld. Mit was für einem Ziel?
Das Ziel ist, dass der Jugendliche nicht mehr kriminell wird. Das ist das alleroberste Ziel. Aber jetzt, wenn wir einen konkreten Fall haben, geht es natürlich auch immer darum, herauszufinden, wie bestrafen wir den Jugendlichen und braucht es eine Schutzmassnahme. Das läuft parallel. Also Straf, Massnahme und über allem steht, ja, nicht mehr kriminell werden. Wir wollen den Jugendlichen nie mehr sehen bei der Jugendanwaltschaft.
Ist das anders beim Erwachsenenstrafrecht?
Ja, dort steht so das Nacherziehen leider nicht so im Vordergrund, würde man manchmal auch noch gut tun. Es gibt so eine, wie eine Zwischenlösung. Es gibt auch bei Erwachsenen, das heisst, ab 18 Jahren ist man im Erwachsenenstrafrecht, gibt es so Sondernormen für junge Erwachsene. Und dort probiert man auch das Nacherziehen und nochmal eine Chance geben und wegbringen vom kriminellen Weg steht auch nochmal im Vordergrund. Diese Chance hat man noch als Täterin bis 25 Jahre. Nachher ist dann Schluss. Also nachher wird dann wirklich nur noch bestraft. Und eine Massnahme heisst dann für Erwachsene vielleicht eine Verwahrung, vielleicht eine kleine Verwahrung. Also das ist, der Erziehungsgedanke ist dann eigentlich weg. Der ist schon noch ganz stark im Jugendstrafrecht verankert. Und
man kann Strafen und Prävention verhindern.
Ja, aber eben bei den Jugendlichen, und das sagen auch alle Jugendanwältinnen, den kann man wirklich auch noch Einfluss nehmen. Bei Erwachsenen schaut man das. Wahrscheinlich je älter sie sind, als ein bisschen chancenlos an. Leider. Also ich bin nicht so sicher, ob das stimmt. Vielleicht könnte man bei Erwachsenen noch ein bisschen nacherziehen.
Gehen wir wieder zurück zu unserem 13-jährigen Räuber. Was hat es für ihn für Konsequenzen? Also Sie haben herausgefunden, ihm fehlen die Strukturen, sind ihm zu viele Freiheiten gewährt worden. Was wird sich jetzt für ihn ändern?
Eben in dem Fall hat es ja kein Gerichtsverfahren gegeben, sondern einen Strafbefehl. Der wird direkt vom Jugendanwalt ausgestellt. Der tut eigentlich Bestrafung, also im Strafbefehl festlegen. Und der Jugendliche hat jetzt 5 Tage persönliche Leistung aufgepumpt bekommen. Von denen hat er aber schon 1 Tag abgeholten, weil er ja 1 Tag in Haft war. Bleiben 4 Tage persönliche Leistung. Und dort ist ihm sogar die Hälfte bedingt aufgeschoben worden. Das heisst, wenn er sich gut verhaltet während der Probezeit, bleiben nur noch 2 Tage, wo er irgendeine sinnvolle Tätigkeit machen muss, dass er der Gesellschaft wieder etwas zurückgeben kann, weil er die Gesellschaft ja wirklich geschädigt hat mit seinem kriminellen Verhalten.
Mhm. Also es ist nicht vor Gericht gegangen, weil einfach der Strafbefehl akzeptiert worden ist. Man hätte schon noch können das Ganze vor Gericht ziehen
können. Einsprache erheben, aber das ist bei so kleinen Bagatellfällen. Und ich meine, er hat ja nichts bestritten gehabt. Er hat das gemacht, es hat Zeugen gegeben, er hat es ja selber bereut. Irgendwie hat es ja von Anfang an eingestanden, dass das ein Mist war, was er gebaut hat. Also das ist eigentlich schlank durchgegangen und das tönt jetzt so harmlos, so persönliche Leistung und die Hälfte noch bedingt aufgeschoben. Aber zusätzlich hat es als Massnahme noch gegeben, dass der Familie ein Coach zur Verfügung gestellt wird oder zur Seite gestellt wird. Also ein Coach, der schaut, dass die Familienstruktur einfach ein bisschen besser funktioniert und dass der 13-Jährige ja nicht mehr so haltlos umhängt in
der Stadt. Das war nicht ein Angebot, sondern der hätte dann müssen
das ist ein in die Auflag, Familie gehen. Das ist eine Massnahme. Und das muss die Familie akzeptieren, dass jetzt so ein Coach da ist, der schaut, dass es in Zukunft einfach besser läuft.
Mhm. Was sind denn überhaupt für Strafen möglich, wenn es um Minderjährige geht?
Ja, das ist ein grosses Politikum in der Schweiz. Das heisst immer, das Schweizer Jugendstrafrecht sei so lasch und viel zu mild und das stimmt überhaupt nicht. Also abgesehen davon, dass es super gut funktioniert, das Schweizer Jugendstrafrecht, können wir nachher vielleicht noch sagen, warum. Aber die Höchststrafe könnte verhängt werden. Und wir reden jetzt nur von Strafe, nicht von der Massnahme. Höchststrafe wäre 4 Jahre Freiheitsentzug. Und da gibt's immer einen fürchterlichen Aufschrei in gewissen politischen Kreisen, weil man findet, das ist viel zu wenig, das müsste viel mehr sein, stimmt überhaupt nicht. Weil Massnahmen, und das kann auch ein Einsperren bedeuten, eine Massnahme, zum Beispiel eine geschlossene Unterbringung, ist eine Massnahme, die kann verhängt werden, bis der Jugendliche 25 Jahre alt ist. Und wenn wir jetzt bei unserem 13-Jährigen denken, wenn jetzt der so wirklich eine harte Massnahme bekommen hätte und die kann aufrechterhalten bleiben, bis er 25 ist, dann wäre wie viele Jahre eingesperrt im schlimmsten Fall?
12.
Genau. Also, und das finde ich ist ja doch, sehr harte. Ich sage jetzt nicht Sanktion, sondern es wäre ja eine sehr harte Konsequenz für ein straffälliges Verhalten.
Und strafrechtlich belangt werden kann man ab 10, hast du mal?
Ab 10 schon, ja.
Du hast gesagt, es ist umstritten. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, es müssten härtere Strafen geben. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Jugendkriminalität seit einigen Jahren zunimmt. Also es gibt mehr Fälle. In der Schweiz, ich habe mal schnell nachgeschaut, im Kanton Bern, wo wir uns befinden, ist das auch so? Dort ist in der letzten Statistik gestanden, dass bei wegen Raub beschuldigten Personen, also so wie jetzt in unserem Fall, ist fast die Hälfte minderjährig von allen Fällen, wo Leute beschuldigt worden sind.
Also wenn ich die schweizerischen Statistiken anschaue, dann sind wir, was Jugendkriminalität betrifft, eigentlich auf einem stabilen Weg. Also die Zahlen sind mehr oder weniger gleich geblieben. Also ich finde das immer ganz schwierig, aber generell kann man sagen, dass sehr, sehr, sehr wenige Jugendliche in der Schweiz kriminell werden. Das sind, ich und zahle ab, das sind 1,2% von allen Minderjährigen, die in der Schweiz leben, sind letztes Jahr straffällig geworden oder in die Fänge von der Jugendanwaltschaft geraten. Das heisst also 98%, halten sich ans Gesetz, benehmen sich korrekt. Also es ist wirklich kein Massenphänomen. Und wir haben in der Schweiz kein Problem mit Jugendkriminalität. Das heisst auch, wenn sich jemand gesetzeswidrig verhalten. Und es gibt schlimme Taten, ich weiss. Es gibt auch Jugendliche, die andere töten, auf andere einstechen. Aber es sind absolute Einzelfälle, Ausreißer. Und für das ist unser Gesetz parat. Also auch diese schlimmen Fälle können wir auffangen. Und das funktioniert. Und ich weiss, dass wir vom Ausland beneiden werden. Um die Möglichkeiten, um das ganze Instrumentarium, das unser Jugendstrafrecht bietet. Und
du hast ja gesagt, der Schweizer, ein Schweizer Jugendstrafrecht sei sehr erfolgreich. Also, wie kommst du zu dem Schluss?
Wegen dieser tiefen Kriminalitätsrate und auch wegen eher positiven Rückfallrate. Also, es ist jetzt nicht ein Thema, das die Öffentlichkeit gross belastet oder beherrscht. Es gibt Jugendkriminalität, das stimmt. Aber der allergrösste Teil von allen Fällen, die zu den Jugendanwaltschaften gelangen, das sind die Kiffen, Spreiereien,
Fahr ohne Billett.
Also das sind wirklich Bagatelldelikte. Wir haben, aber die führen nie zu Schlagzeilen. Und es führt auch nie zu Schlagzeilen, wenn eine jugendstrafrechtliche Massnahme funktioniert. Das liest man natürlich nie in den Medien. Aber dann haben wir die Ausreißer, die wirklich schlimmen Fälle. Und dann muss nur so einer passieren in 3-4 Jahren. Und dann gibt's einen Aufschrei und den Ruf nach einer Verschärfung vom Strafrecht. Und das finde ich nicht angebracht. Weil man fragt sich ja nie nach so einer schrecklichen Tat, gut, was machen wir jetzt mit diesen Jugendlichen, die so ganz, ganz schlimme, schwere Kriminalität begangen haben? Und ist das zielführend, was wir machen? Weil wenn es zielführend ist, und wenn es gelingt, wenn die künftig nicht mehr straffällig werden, dann lesen wir nie drüber. Das ist ein bisschen das Problem.
Wir haben ja da bei uns im Raum ganz viele ExpertInnen, nicht für Jugendgewalt oder Strafrecht, aber fürs Jugendlichsein. Ich würde sonst mal eine kleine Umfrage machen. Vielleicht sehr schnell, wer von euch ist schon 18 gewesen? Kann ich mal die Hand aufheben? Also ich würde sagen, das ist die Mehrheit vom Raum, wo die Hand erhebt. Für euch alle gilt das Jugendstrafrecht nicht mehr, fallen unter das Erwachsenenstrafrecht.
Aber nein, ich erwähne, sie haben noch das Glück, unter die Sondernormen für junge Erwachsene zu fallen. Eine kleine Chance besteht.
Bis 25. Wer ist noch nicht 18 im Raum? Ja, es ist vielleicht so halb-halb, ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, doch noch ein Teil. Ja.
Was denkt ihr, wer findet, es bräuchte strengere Regeln und härtere Strafen? Auch wieder mit Hand erheben.
Im Jugendstrafrecht. Siehst du eine Handbohr?
So vereinzelt
Schüche haben. Ganz kleine, sehe ich ja.
Wer ist denn überzeugt anderer Meinung? Wer findet, es ist gut so, wie es ist? Auch ein bisschen zögerlich, aber deutlich mehr haben. Wir sind schon fast am Schluss angekommen. Ich möchte an dieser Stelle den Raum öffnen für Fragen aus unserem Publikum, die wir hier haben, von den Gymnasium-Schülerinnen und Schülern, die ja auch den Fall, den wir heute besprochen haben, bereits gelesen haben und hoffentlich die ein oder andere Frage vorbereitet haben.
Ihr habt ja am Anfang so von dieser Dreierbande, wie erzählt, man hat jetzt hauptsächlich den Täter besprochen. Gibt es da auch Massnahmen oder Folgen, was jetzt für die zwei Mitläufer blöd gesagt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt ihn, der im Zentrum von meiner Berichterstattung steht, ich würde ihn vielleicht als Haupttäter bezeichnen. Aber die anderen haben sich natürlich genauso straffällig gemacht. Und ich weiss, dass die auch, die sind auch in die Fänge von der Jugendanwaltschaft gerade, dass die kommen nicht oft ungeschoren davon. Die haben mitgemacht. Die sind beteiligt gewesen am Raub. Das hat ganz klar Konsequenzen. Aber ich habe jetzt den Strafbefehl von diesen Mitläufern habe ich nicht gelesen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die wegen Mittäterschaft an Raub verurteilt worden sind. Aber es hat ganz sicher strafrechtliche Konsequenzen gehabt. Bei ihm hat man jetzt gefunden, muss man ganz genau und streng analog wegen dem Messer. Das ist halt wirklich noch eine zusätzliche Verschärfung gewesen, wo bei den anderen kein Thema gewesen.
Du weißt eigentlich, wie es weitergegangen ist mit dem 13-Jährigen, mit dem Messer?
Nein, jugendliche Straftäter, also das wollen eigentlich die Jugendanwaltschaft so wenig Infos wie nur möglich rausgeben.
Wenn es jetzt ein typischer Fall wäre, also es war ein Ersttäter gewesen, bis jetzt ja, noch nicht auffällig gewesen, dann wäre er nicht mehr auf der schiefen Bahn jetzt.
Ich rechne damit. Und ich weiss, dass der Jugendanwalt, der mit mir den Fall besprochen hat, der auch den Fall geführt hat von den 13-Jährigen, der war absolut zuversichtlich gewesen, dass das wieder gelingt, wie da so gute Strukturen da gewesen sind und das mit dem Eingriff, dass man das kann verhindern, dass das nochmal passiert. Und er hat auch den Eindruck gehabt, dass der 13-Jährige schon seine Lehre daraus gezogen hat. Also, dass er das nicht cool gefunden hat, was jetzt mit ihm passiert ist, nach dem Raubüberfall. Was ja ein gutes Zeichen ist.
Haben jetzt die Jugendlichen der Haupttäter und die zwei Mittäter, auf ewige Vorstrafe?
Niemand hat auf ewige Vorstrafe. Also, auch wir bei uns Erwachsenen wird das irgendwann aus dem Strafregister gestrichen, wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Also, dass es mehr private, oder wenn man sich zum Beispiel für eine Jobbewerbung oder, weiß nicht, bei einer Wohnungsbewerbung muss man, glaube ich, noch keinen Strafregisterauszug zeigen. Aber sagen wir mal, bei einer Jobbewerbung muss ein Strafregisterauszug
beilegen. Je nach Job, ja.
Ja. Dann wird das je kleiner Straf, desto kürzer ist das vorgemerkt. Aber, und da darf man sich keine Illusionen machen, die sind dann zwar gestrichen, die Vorstrafen für die breite Öffentlichkeit. Aber wenn es wieder einen Straffall gibt, wenn es zum Beispiel der 13-Jährige, der ist jetzt inzwischen volljährig und baut wieder einen Mist und muss jetzt vielleicht sogar vor Gericht stehen, dann wird ihm das vor die Ohren gehauen. Ich höre das regelmäßig im Gerichtssaal, dass man sagt, ja, wir haben da einen Strafregisterauszug bestellt. Es gibt eine gestrichene Jugendvorstrafe. Also die sehen es, die Strafbehörden sehen es für immer und ewig. Einfach wir private Personen sehen es nicht mehr. Und darum heisst es nämlich, es ist gestrichen aus dem Strafregisterauszug. Aber die Strafjustiz vergisst nichts.
So, also meine Frage war, in diesem Fall ist das soziale Umfeld noch genauer angeschaut worden. Passiert das bei den meisten Fällen oder ist das jetzt eher selten gewesen?
Ja, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eher der Regelfall. Also, ihr habt ja vielleicht gesehen, dass im Artikel, da ich ja noch einen zweiten Fall beschreiben, von dem, ich glaube, ein 15-Jähriger, der nicht mehr in die Schule gegangen ist, der die Schule geschwänzt hat. Und dort hat man natürlich das Umfeld auch ganz genau müssen anschauen. Dort ist der Unterschied bei dem Schulschwänzer, dass schon CESB involviert war. Und zwar, weil die Schulbehörde CESB alarmiert hat, wie der nicht mit Schule kommt. Aber,
also Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.
Ja, sorry, ja. Aber das ist jetzt beim 13-jährigen Räuber, haben das jetzt, die Jugendanwaltschaften haben das jetzt selber gemacht. Und ich weiss, das ist natürlich hochgradig unangenehm. Also nicht nur für den 13-jährigen, natürlich auch für die Familie. Also da kommt plötzlich jemand von der Jugendanwaltschaft Zürich und sitzt bei denen aufs Sofa oder am Küchentisch und sagt, Leute, jetzt müssen wir mal reden, oder? Und wie sieht das aus? Und, aber so wie ich die Arbeit von der Jugendanwaltschaften kenne, ist das eher der Regelfall, dass man so genau hinschaut. Und darum schafft man auch in diesen Teams zusammen eine Jugendanwältin mit einem Sozialarbeiter. Die schauen die Fälle eigentlich immer gemeinsam an.
Was ist mit dem Opfer?
Ja, da habe ich null Informationen bekommen. Das ist wirklich das Öffentlichkeitsprinzip ein riesen Problem. Also was mit den Opfern passiert, das wird nicht festgehalten. Auch aus Persönlichkeitsschutz. Ich habe keine Ahnung, ob er irgendeine Art von Genugtuung erlebt hat. Das ist auch ein Problem mit der Zugänglichkeit zu den Informationen. Also kommen wir das überhaupt über? Beim Erwachsenenstrafrecht habe ich noch die Chance, dass ich die Opfer treffen bei einer Gerichtsverhandlung. Die sind auch oft von Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt vertreten. Und dann plädieren die für die Opfer, dann höre ich, oder ich kann Kontakt aufnehmen. Dann kann ich über die Rechtsanwältin oder mit den Opfern selber ein Gespräch führen. Aber im Strafrecht und im Strafprozess, egal ob es Jugendliche oder Erwachsene sind, stehen Täterinnen und Täter im Fokus. Das ist so. Das wird oft bemängelt. Aber es geht darum, zu entscheiden, wie tut man die bestrafen und für was für Massnahmen braucht es, dass es nicht mehr kriminell wird. Das ist der absolute Fokus. Und die Opfer sind da am Rand. Also die werden im Strafverfahren, im Strafprozess nicht gut aufgefangen, schlecht aufgefangen, obwohl ihre Rechte inzwischen ausgebaut worden sind. Es gibt das Opferhilfeschutzgesetz, wo ihre Rechte regelt im Strafverfahren. Aber sie müssen sich dann auch als Opfer melden und sich am Verfahren beteiligen. Und das wollen auch nicht alle. Also das ist auch belastend. Es ist auch immer die Frage, werden denn ihre Namen bekannt, ihre Adressen bekannt? Also das gibt viele Geschädigte, die sich auf das dann gar nicht einlassen wollen. Aber es ist für uns Journalistinnen jetzt doch im Regelfall eine Blackbox.
Wir haben in der letzten Folge ja über einen Fall geredet, den wir vor allem aus Sicht von einer geschädigten Person erzählt haben. Die findet man auch noch im Podcast-Feed.
Meine Frage bezieht sich ein bisschen mehr auf das Strafmaß, jetzt speziell von diesem Fall. Ihr habt jetzt auch noch gesagt, dass Freiheitsstrafen laut den Jugendlichen weniger sinnvoll sind als Strafen, die sie wirklich müssen an sich schaffen müssen. Warum ist es überhaupt so, dass man solche Strafen überhaupt noch ausspricht, vor allem so in so einem geringen Mass, wie es jetzt in diesem Fall war?
Also die 5 Tage persönliche Leistung. Das ist so ein bisschen der Sühnegedanke. Da will man auch den Jugendlichen, auch wenn sie jetzt nichts wahnsinnig Schlimmes gemacht haben, sagen, hey, du hast etwas falsch gemacht und für das wirst du bestraft. Aber es soll einfach nicht drakonisch sein und es soll vor allem nichts sein, was dann den Jugendlichen noch krimineller macht. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es also klassische Jugendknäste. Das haben wir in der Schweiz nicht. Das ist sehr bewusst. Es gibt so Massnahmezentren für Jugendliche, wo es auch geschlossene Abteilungen gibt. Das stimmt, das ist der Unterschied zu einem Knast nicht mehr gross. Aber grundsätzlich finden wir, der Schweiz bringt nichts. Also, wenn wir Jugendliche einsperren in einen Knast, dann kommen sie nicht als bessere Menschen wieder raus aus dem Gefängnis. Und das will man verhindern. Und darum, dann sollen sie lieber ein bisschen arbeiten, eben da die persönliche Leistung. Das ist jetzt etwas, was der 13-Jährige sonst nicht machen würde. Also, der würde seine Freizeit anders verbringen. Das ist etwas, was mühsam ist, was er jetzt nicht freiwillig machen will. Und mit dem wird ihm gezeigt, was du gemacht hast, ist nicht in Ordnung. Und für das wirst du auch bestraft. Nicht nur bestraft, man möchte auch eine Massnahme mit dem Familiencoach, aber Strafe muss sein, weil du hast die Regeln verletzt.
Und was in dem Fall ja auch dazu kommt, ist, dass ein Teil aufgeschoben worden ist und dass jetzt wie so ein bisschen ein Damoklesschwert über ihm hängt, dass er weiss, wenn ich wieder mal mir so etwas leiste, kommt das dann nochmal dazu.
Die Strafmündigkeit in der Schweiz ist bei 10-Jährig und in vielen anderen Ländern ist es höher, 14. Oder ja, so. Was ist eure Meinung dazu?
Ja, ich bin recht gespalten, ehrlich gesagt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es für Kinder und Jugendliche auch eine Chance kann sein kann, wenn sie sich rechtzeitig der Jugendanwaltschaft stellen. Genau, das habe ich angedeutet und nicht mehr ausgeführt vorher. Es kann helfen, dass man merkt, dass Kinder und Jugendliche in sehr desolaten Verhältnissen leben, wo sie ja absolut nichts dafür können. Ich denke, es ist nicht sinnvoll, 10-Jährige zu bestrafen, aber die Massnahmen, die dienen ja eigentlich nur dazu, sie zu schützen, also Kinder und Jugendliche zu schützen. Und das heisst auch manchmal, dass man sie aus dysfunktionalen Verhältnissen rausnehmen muss und einfach so probiert, sie wieder zu stabilisieren und auf einen guten Weg zu bringen, schauen, dass sie in die Schule gehen und ja, dass sie einfach ein geordnete, stabile Verhältnisse haben. Ich schaue es auch als eine Chance an. Darum bin ich jetzt nicht sicher, ob ich das unbedingt auf 14 Jahre würde erhöhen. Ich denke, das sind die absoluten Ausnahmefälle, dass man 10-Jährige ja, schon dran nimmt. Der Brian Keller ist sicher so ein Ausnahmefall. Dort ist so ziemlich alles schief gelaufen, was schief läuft. Darum ist es kein gutes Beispiel. Aber es ist auch eine Entlastung für die Schulen, muss man sagen. Also man hat ja so ein bisschen den Reflex, dass man sagt, ja, aber die Schulen müssen doch das merken und die Schulen müssen eingreifen und die Lehrerinnen müssen, sollten, können, tun, oder? Das ist auch, und das kann nicht die Lösung sein. Ich denke, je mehr Behörden, Institutionen und Menschen drauf schauen, desto grösser ist die Chance, dass man ja, einfach das Schlimmste verhindern kann und an einem Leben noch eine Chance geben kann.
Ja, jetzt ist noch eine Frage zu der Tat. Also nach der Tat hat die Polizei den 13-Jährigen einen Tag drin behalten, was ich eigentlich schon noch recht eine extreme Massnahme finde. Ich einfach wollte fragen, ist das sozusagen das gewöhnliche Prozedere von der Polizei, auch bei einem 13-Jährigen?
Ja, ich glaube, ohne Not machen sie es nicht. Aber ich denke, so einen gewissen pädagogischen Hintergrund würde ich jetzt dem auch nicht absprechen. Ich habe jetzt den Fall, habe noch schnell einen Blick drauf geworfen, das ist am Abend passiert. Ich habe den Verdacht und Vermutung, dass das einfach ein bisschen der Tageszeit geschuldet war, dass man einfach zu dem Zeitpunkt, wo man die drei gefunden hat, festgenommen hat, dass es dann schon später war, keine Bürozeiten mehr und dass man dann, ja, auch nicht sofort rein können, die Jugendanwaltschaft zuführen. Aber ich würde absolut nicht ausschliessen, dass man ja auch einen kleinen Denkzettel will verpassen. Aber ich weiss, dass auch die Polizei und sicher die Jugendanwaltschaften, dass sie sich sehr bemühen, die Jugendlichen nicht so, ja, nicht in so ein kriminelles Milieu zu bringen und in ein Gefängnis, auch wenn es nur ein Polizeigefängnis ist. Also dort, das ist sehr happig und sehr einschneidend und man trifft dort auch nicht auf, ja, also nicht zwingend auf die angenehmsten Mitmenschen. Und das will man eigentlich genau vermeiden, dass die engen Kontakte bestehen. Und, aber das ist da in dem Fall sicher ein grosser Denkzettel gewesen. Und eben, das kann man nicht genug betonen. Das tönt ja manchmal so lässig und cool. Wow, ich habe eine Nacht im Knast verbracht. Aber es ist überhaupt nicht lässig.
Was haltet ihr von der Verwahrung von Jugendlichen?
Ja, das ist ja leider durchgekommen in der Parlamentskammer. Ich bin total dagegen gewesen. Ich habe einen langen Artikel geschrieben zu dem Thema. Interessanterweise sind eigentlich praktisch alle Jugendanwaltschaften auch dagegen gewesen. Und was die Verwahrung von Jugendlichen soll ja nur bei Mörderinnen und Mördern greifen, wenn, und zwar ab einem Mindestalter von 16 Jahren. Das sind sehr strikte Bedingungen und das sind Fälle, wo es ich glaube, sogar noch nie gegeben in der Schweiz, dass jemand schon 16 war und einen Mordfall begangen hat und dass man ihn für so gefährlich erachtet hat, dass man ihn verwahren sollte. Ich bin dagegen, weil ich finde, wir haben ein anderes Instrumentarium im Jugendstrafrecht und eben, wir schaffen jetzt oder haben geschaffen, wir haben jetzt ein Gesetz geschaffen für Fälle, die es eigentlich bisher nicht gegeben hat. Und ich sehe jetzt nicht ein grosses Sicherheitsrisiko. Aber das ist genauso in dieser Grundstimmung von mehr Härte, Law and Order. Und da kann man sich offenbar als Politikerin und Politiker auch viel Lorbeeren holen. Es ist so ein easy win, dass man sagt, wir schauen, wir sind für mehr Härte und Mord ist etwas ganz Schlimmes. Aber eigentlich regelt man etwas, was gar nicht gibt.
Ich hätte noch allgemein so eine Frage zu den Strafen. Und zwar in Amerika gibt es ja diese Bootcamps. Und ich wollte Sie jetzt fragen, was Ihre Meinung dazu ist, ob man das hier in der Schweiz auch einbauen sollte oder?
Bloß nicht.
Also ich glaube, das ist einfach so wie, also jetzt nicht Militärschule, aber es ist halt wie keine, es gibt dort nicht so einfühlsame Autoritätsperson, sondern es ist eher alles streng. Sie haben einen klaren Ablauf, Arbeiten und auch so Sportübungen mäßig. Also es ist eine Art Erziehungscamp.
Also ich finde es ein totaler Bullshit, ehrlich gesagt. Es nützt da nichts, dass sage ich jetzt so, vielleicht nützt es etwas. Aber die Jugendlichen werden rausgerissen aus ihrem sozialen Umfeld, aus dem schulischen Umfeld und dann tut man sie dem Drill aussetzen und haben das Gefühl, nachher geht alles besser. Also ich finde das, was wir machen in der Schweiz, ist, wir schauen das nähere Umfeld ganz genau an und wir tun dort ansetzen, wir schauen, dass wir dort Veränderungen reinbringen und dann gibt das auch eine Stabilität. Also wenn man aus einem Bootcamp rauskommt, dann ist man ein bisschen drillt und hat eine harte Zeit erlebt und kommt aber zurück in die alte Situation, dort hat sich nichts geändert. Also da, finde ich, gehen unsere Schutzmassnahmen viel tiefer. Und ich kenne jetzt nicht Statistiken, wie erfolgreich die Bootcamps sind. Also wer das durchgemacht hat, ob die nie mehr im Leben rückfällig werden. Ich habe meine grössten Zweifel daran. Also was ich weiss, ist, das gilt für Erwachsene und für Jugendliche. Eigentlich je länger eine Gefängnisstrafe andauert, je länger jemand eingesperrt wird, wirklich aus dem Leben rausgerissen, hinter den Mauer gesteckt wird, desto höher ist das Rückfallrisiko. Und je mehr man die Leute auch im sozialen Umfeld lässt und dass sie einfach nicht alles verliert und jegliche Perspektive verliert, desto geringer ist die Rückfallgefahr. Also das lässt sich statistisch beweisen. Und das ist nicht zuletzt auch ein Grund für meine Zweifel an den Bootcamps. Ja.
Ich habe im Artikel gelesen, dass es unter den Jugendlichen viel mehr männliche als weibliche Täter gibt. Und wie würdet ihr euch das erklären?
Ja, das gilt auch für die Erwachsenen, Straftäterinnen und Straftäter, leider. Ich habe keine klare Erklärung dafür. Es hat schon mal, man hat schon versucht, es hat dann auch so Wellen gegeben, wo plötzlich so Mädchenbanden auftreten sind, auch in Deutschland. Da hat man wie das Gefühl gehabt, ah, jetzt Mädchen holen auf, jetzt werden sie auch Kriminelle. Aber ich denke, das ist, ich weiß nicht, ob das ein soziologisches Phänomen ist, oder, aber das gilt wirklich für die gesamte Kriminalität oder Kriminalitätsstatistik. Also da schwingen die Männer absolut oben auf. Und ich habe keine Erklärung dafür. Vielleicht hat jemand von euch eine Erklärung dafür.
Was gibt es eigentlich so für Präventionsmassnahmen, um die Jugendkriminalität zu lindern? Oder was wären mögliche Präventionsmassnahmen?
Wenn ich so die Fälle anschaue, warum Jugendliche kriminell werden, fällt mir eigentlich immer auf, dann ist es häufig sind's dysfunktionale Familien, also schwierige, belastende Familienverhältnisse. Also das ist sicher ein Punkt, wo man muss ansetzen. Das heisst, dort stellt sich mir die Frage, wer setzt wenn wo ein? Wir haben die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, eben die KESB, wenn die aufmerksam wird auf eine Fall oder auf eine Familie, die nicht mehr funktioniert, dann kann sie eingreifen. Aber die möchten das natürlich auch nur zurückhalten, weil das sind immer happige Massnahmen. Also sei es, dass man Kinder aus der Familie rausnimmt, sei es, dass man wie der Familie einen Beistand stellt, da wehren sich auch die meisten Betroffenen dagegen. Also dort kann man anfangen. Ich denke, die wichtigste Prävention ist, dass wir alle hinschauen, zum Beispiel. Also dass wir schauen, sei es jetzt innerhalb von der Schule, sei es in unseren Berufen, wenn wir das Gefühl haben, dass es geht jemandem nicht gut, es verhaltet sich jemand auffällig, schwierig, ja, dass man dort nicht einfach wegschaut. Und das können Behörden sein, aber das können auch wir selber sein. Was sicher auch ein Thema ist, also das, was wir jetzt da möchten, ist vielleicht auch eine Prävention, dass man informiert und aufklärt. Also jetzt gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass man einfach sagt, so ein Verhalten hat Konsequenzen. Und entgegen fast allem, was wir in Social Media sehen und lesen, ist es nicht cool. Es ist einfach nicht cool, wenn man andere in Angst und Schrecken versetzt. Es ist nicht cool, andere mit einem Messer zu bedrohen, sie auszurauben. Und es kann Konsequenzen haben. Also man soll nie davon ausgehen, dass das einfach glimpflich ausgeht. Und dann, wenn man mal in der Mülle ist von der Strafverfolgungsbehörde, dann kommen happige Konsequenzen auf einem zu. Es kann Eintrag geben im Strafregister. Also das ändert etwas im Leben. Also es ist nicht locker, es ist nicht easy und es ist nicht cool. Und da könnte man sicher mit Aufklärung sehr viel machen.
Danke vielmals für die interessierte Beteiligung. Danke auch dir, Brigitte, dass du uns von dem Fall erzählt hast. Und danke auch das Gymnasium Lerbomat in Könitz, dass wir hier dürfen bei euch auf Besuch sein. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast von der Republik. Uns gibt es alle zwei Wochen, entweder auf republik.ch, da gibt es regelmässig auch noch mehr Gerichtsberichterstattung, oder auch überall dort, wo es halt Podcasts gibt. Da kann man uns auch bewerten oder einen netten Kommentar anschreiben. Danke vielmals. Mein Name ist Boas Roux. Mich freut, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.